Noch eine Bitte wird vorgebracht. Dann ist vor dem Schöpfungsherd im Sinne einer Planverwirklichung die große Freiheitsprobe zu beenden. Doch vergeblich ist auch dieses letzte Bemühen. Der Chor geheiligter Äonen, ihre Liebe, der Schöpfungsschrei. Kehre um, Sadhana, komme heim. Die Gerufene verschließt ihr Herz. Sie sieht nur ihr Werk, ihre Kraft, ihre Macht, die sie zu besitzen wähnt. Da erhebt noch einmal der Jüngling seine Stimme und er spricht: Sadhana, an nichts mehr will ich dich erinnern als an die Szene, da du mir zum zweiten Mal im Hain begegnet bist. Mein Wort steigt in dir auf und das Bild kannst du trotz aller Mühe nicht verwischen. Die bisher einmalige Schau Urs in seiner Gesamtheit. Es war für euch Ersten ein flüchtiger Augenblick, angefüllt mit dem Reichtum einer Ewigkeit. Du warst beseligt und die Fülle der Offenbarung schlug in deinem und der Engelsfürstenherzen einen verborgenen Quellstrom an, der das Bild untrüglich für immer bleiben lässt. Diese Offenbarung nannte Ur einen Tropfen seines heiligen Mitternachtsquells. Ihr fühltet euch wie neugeboren, wie auferstanden. In Geduld und Liebe erklärte Gott, dass ihr bei der Schau dessen nicht bedurftet. Denn es lag kein Wirklichkeitsprinzip dafür vor. Es war eine geistgemäße Empfindung und erweiterte Erkenntnis für das, was sich am Beginn des vierten Schöpfungstages zugetragen hatte. Ja, sollten die wandelbaren Gesetze durch die unwandelbaren, die große Urbedingung durch das Freiheitsgesetz in den Kindern ihre höchste Entfaltung finden, so musste Ur alle Möglichkeiten, die durch Erprobung des freien Willens in Erscheinung traten, bedenken und vorausschauend ihnen Aufbau, Richtung, Lauf und Ziel gewähren. Dasselbe gilt für alle Kinder. Es musste demnach auf die Möglichkeit eine Notwendigkeit folgen, durch die Freiheitsprobe bedingt, die durch eine vorausgegebene Teiloffenbarung schon ihren berechtigten Einsatz erhielt. Das alles war dergestalt keine bedingte, noch unbedingte Folge eines vorbestimmten Zieles, sondern die Einbeziehung freier Kindentfaltung und ob das Ziel des Gesamtwerkes in Verbindung mit Ur unmittelbar oder mittelbar und dann durch eigenen freien Gesetzesweg zu erlangen sei. Das Letztere ist bei dir eingetreten, Sadhana. Noch hast du eine halbe Stunde Zeit, die Ur über alle Grundbedingungen hinaus aus Ordnung seiner Liebe schenkt. Wodurch sogar die von dir als starre Form bezeichnete Ordnungsbahn ihre große Wandlungsfähigkeit besitzt, die allerdings keiner Willkür unterworfen ist. Sie ist ein Lebenskern, denn eine jede Zelle umfasse sie einen ganzen Makrokosmos oder eine winzige Mikrobe, hat ein Uratom als Lebenskern, der in seiner Unberührbarkeit gerade wandlungsfähig ist. Da alles Unsichtbare und Sichtbare aus für euch unzähligen Zellen besteht, so ist ersichtlich, dass alle Zellsysteme das Ordnungssystem in sich tragen, was so viel heißt, dass alles Wandelbare vom Unwandelbaren gestützt wird, dieses aber durch jenes seine Erfüllung findet. In dieser Werkwahrheit des Ursystems sind alle Gesetze enthalten. Kein Urgesetz hat eine starre Form. Im Gegenteil, sie sind in sich wechselwirkend, für die Kinder in der Einfachheit gegenseitigen Gebens und Nehmens. Ist nun Ur der erste, höchste Geber, der aus seiner Unwandelbarkeit einen Wandel zur vollkommenen Werkgabe schuf, so bleibt er ja der erste, höchste Nehmer, der aus dem Segen der Wandelbarkeit durch die Kinder das Unwandelbare wieder nimmt und das Ursein selber in der Hand behält. Kein Geschöpf ist imstande, mehr zu werden als ein Kind. Urkind, höchstenfalls. Gesetzte Wechselwirkung bedingt, Vater und Kind. Im Unwandelbaren kann nie Vater und Vater gegenüberstehen oder andere gleiche Wesensarten. Darum wird, wenn unbedingt, nur ein Sühnesohn erheischt, in dessen gesetzmäßiger Wechselwirkung zwar Sühnehelfer mit einbezogen werden, die jedoch keine ursächlichen Opferträger sind. Sie können bloß bedingte Mitopferträger sein. Das bedeutet jenes einst geschaute Bild, das eine aus dem freie Wille Gesetz sich ergebende Folge gebar, die eurer Entwicklung entsprach, an die aber eine im Unwandelbarkeitsprinzip bedingte Wiedergeburt und Auferstehung geheftet werden mussten. Ich sage dies ausdrücklich, denn ihr Lichtgeborenen werdet einst noch fragen: War Sadhanas Fall bedingt? Sogar Gereiften kann die Frage gefährlich werden, wird sie nicht im Vorhinein beleuchtet, dass weder Unwandelbares noch Wandelbares solches je vorausbestimmte, nicht im Sinne einer Urbedingung noch des freien Willens. Wäre dafür das Geringste in Ur vorhanden, wahrlich. Unnötig wäre der Aufwand der Liebe, mit dem sie ein einziges Kind zur Urordnung zurückzuführen, sich aufs Äußerste bemüht. Umsonst wären alle hohen Offenbarungen. Ganz umsonst ein Sühnesohn. Denn erst da tritt für die Liebe an ihrem Tage eine Sühne ein, wo sie durch die Freiheit in ihren heiligen Bestrebungen gehemmt sein wird. Geschehe das durch eine noch so sehr verborgene Bedingung, so wäre jedes Kind ganz frei von Schuld. Die euch offenbarte nötige Sühne wäre also nichts als das schäbigste Bildwerk einer Machtintelligenz. Aber Ur ist nicht nur Macht, er ist auch Kraft, Gewalt und Stärke. Als Gesamtintelligenz schuf er um eines höchsten Zieles willen vier sich gegenüberstehende Intelligenzpunkte, die im gegenseitigen Ausgleich, Bedingung und Freiheit, Unwandelbares und Wandelbares zur sich vereinigenden Werkharmonie gestalten. Diese Harmonie schließt die jedes Werk vollendende Wechselwirkung ein, über die Zuriel sehr richtig als Leben und Kraft lehrhaft sprach. Jedes Werk entsteht aus dem allein zeugenden Allmachtswillen. Die Geburt, die Gestaltung bringt die Ordnung. Die Uhr im Werkablauf wegen eurer Freiheit vor den Willen rückte. Darüber hinaus geht an jedem Tag eine Art Wiedergeburt im jeweiligen Dominium, in Klammer Herrschaftsgebiet, vor sich. Ihr seid daher am sechsten Tag nebst eurer Grundgeburt aus Wille-Ordnung nun aus dem Intelligenzpunkt der Gewalt im Gotteslicht der Liebe sozusagen wieder auferstanden. Die Zweitgeburt bleibt bedingt. Mit ihr aber ist das Hoheitsrecht der Erstgeburt aus Wille, Ordnung zu erwerben. Das geschieht durch freie Annahme der Liebe samt freier Dienstbarkeit, mit der ihr eure Proben als Opfer auf den heiligen Herd legen dürft. Tun das alle Kinder ausnahmslos, so ist das Liebeopfer aus dem Uropfer auch erfüllt, womit ein Notopfer, in Klammer Golgatha, unterbleiben kann. Schließt sich eins der Kinder aus, können die sinngemäße Auferstehung und die vorausgehende Wiedergeburt erst nach gebrachtem Sühneopfer ganz gültig erfolgen und sich zur aktiven Wirklichkeit gestalten. Die einst erhaltene Wiedergeburt und die Auferstehung müssten zur freien Vollendung des Werkes nochmals vollzogen werden, für Sadhana, wenn sie ihren Irrweg beibehält. Sadhana, du hast eine Grundentscheidung angefordert, deren Missverhältnis Zuriel sah und das Schwergewicht dem Lichte übergab. Du wolltest ausweichen und beriefst dich lediglich auf deine Kinder. Doch diese brauchen sich nicht zu entscheiden, weil nun ich, die Liebe, als Ursbeauftragter, die Waage zur Hand genommen habe. Ich wiege deine Entscheidung. Die Fürsten lockten dich, die reinen Kinder baten. Aus Liebe in eigener Person und Gewalt rief. Ja, eine Schöpfung bahnte dir den Weg zum heiligen Herd, damit er jetzt zum Opferaltar würde, darauf deine freie Dienstbarkeit zu legen sei. Wäre das erfolgt, wahrlich, das Gesetz des freien Willens hätte sein höchstes Tagesziel erreicht und alle Kinder hätten es als glorreiche Auferstehung mit dir erlebt. Du hast nicht gewollt, es dünkte dich zu schwer. Nun, so wird an deiner Stadt Ur das Demutsopfer sichtbar machen, das er einst im Ausgleichskampf vollbrachte. Wenn du nun weißt, dass Ur selbst das Opfer bringen wird, so überlege, Sadhana, ob nicht auch du fähig wärst, ein ähnliches Opfer darzubringen. Sadhana zögert. Ihre Schar, vornehmlich die bekannten Hügelältesten, bittet, sie möge doch das Wort des Jünglings reiflich überdenken. Deutlich ist zu sehen, dass es nur eines leisen Anstoßes von Sadhana bedürfte, und ihre Geschaffenen beugten sich vor dem Jüngling nieder. Sie aber denkt, soll ich mich demütigen? Wer garantiert mir denn die Wahrheit dessen, was der Jüngling sprach, dass Ur etwa gar ein Demutsopfer bringen kann? Soll ich mich meiner bewusst gewordenen Kraft begeben, damit der andere beide Kraftanteile habe? Die vielen Einzelkämpfe sind nicht zu berichten. Auch die dafür beanspruchte Zeit ist in keine Erdzeit umzurechnen. Es genügt zu sagen, dass sich die Erstgeburt vom Jüngling wendet und ihre Schar fragt, ob sie in ihr eine Kraft anerkennen oder nicht. Die Dunklen stellen sich auf ihre Seite. Sadhana triumphiert. Ihr ist's Beweis, dass sich die zwei Kräfte nicht vereinigen lassen, und es nun darum geht, wer die Stärkere ist. Ur oder sie. Im Vollgefühl eines leicht errungenen Sieges spricht sie, halb umgedreht, zum Jüngling. Wer du auch seiest, schöner Jüngling, so grüßt dich dennoch meine Liebe. Ich rate dir, dass du dich abseits eines Kampfes hältst, der nun entbrennt. Erkennst du am Ausgang dieser Schöpfung Schlacht die Wahrheit meiner Ansicht an, dann komm zu mir. An die oberste Spitze will ich dich stellen, die zu vergeben ist. Ur aber? Satana richtet sich hoch auf. Sage ich Kampf an, ich gegen ihn, Kraft gegen Kraft, Schar gegen Schar, Werk gegen Werk. Er gab sich als der Erste, unerreichbar Höchste aus, der allein alles leitet. Nun, es darauf ankommt, die Kraft auch zu verwirklichen, will er mich, die wirksam werdende Kraft, durch ein scheinbar gebrachtes oder zu bringendes Opfer beeindrucken, dass ich meine Kraft ihm kampflos überlassen soll. Täte ich das, so wäre das ein wahres Opfer. Mag er mir das Seine zeigen, und ich will glauben, dass es geschah. Ich will meine Kraft unter der Bedingung opfern, wenn beide Kräfte sich verschmelzen lassen. Dann will ich mit Ur eines Sinnes sein und er mit mir eine Wesenseinheit, eine Herrschaft. Ein Uropfer ist noch nicht erbracht und kann auch nie erbracht werden, weil Ur damit seine personhafte Einheit aufspalten müsste. O Jüngling, wo kann man dieses Demutsopfer schauen? Wo ist sein Beweis? Ah, du kannst keine errungene Substanz vorzeigen, die es manifestiert. Tu es, und ich will es glauben. Eine Veränderung geht plötzlich mit dem Jüngling vor. Außer den Stuhlersten kann kein Lichtkind, am wenigsten die Schattenschar, das wirklich sehen. Doch gefühlt wird es von allen. Der Jüngling wächst ins Unermessliche. Seine Stimme, zwar noch von Liebe sanft getönt, ist voll erhabener Macht. Hier spricht die Liebe in ihrem ureigenen Ernst. Satana, du erkennst den nicht, der vor dir steht. Du verschließt dich der Sprache aus der Tiefe heiliger Urwesenheit. Dennoch prägt sie ihren Stempel in dich ein. Du kannst nicht Nein sagen, denn innerlich beugst du dich unter dieser Größe. Damit hast du einen ewigen Beweis des Uropfers, das nicht zu sehen noch zu hören, sondern von dir und allen Kindern und Geschaffenen zu spüren ist. Wisse, den Geist Ur wirst auch du niemals völlig schauen, niemals wirklich hören, weil er in der Vollwesenheit sich keinem Geschöpfe zeigt. Das, was der Werke wegen nötig ist, wird dargestellt und ist vom Geschöpf sicht- und hörbar zu begreifen. Das kann es erfassen und ihm gegenüberstehen. Gestalt um Gestalt, Person um Person. Und allein die ausfließenden Göttlichkeitspotenzen können vom Geschöpf errungen und getragen werden, sobald es ein Urkind wurde. Wie endlos erhaben, von dir nicht zu übersehen, schon Urs Machtvollkommenheit, der Werk angepassten Offenbarungsformen ist, erkenne daraus, dass nur die Hälfte den Gesamtwerken zur Aneignung gegeben ward. Sieh aber an, zahllose Werke, Kinderscharen und unermesslich große Lichter, rechne Äonen hinzu, die waren und noch kommen werden, und alles zusammen wird nicht fähig sein, diese Hälfte aufzunehmen. Aus der Ur zur personhaften Offenbarung abermals eine Hälfte nahm, damit jedes Kind mit ihm vertraut verkehren kann. Die erste Hälfte bleibt die unsichtbare Macht. Ein ganzer Zyklus mit 8 Jahren ist ein einziger Strahl aus dem Reichtum seiner Urunendlichkeit. Wie magst du dich vermessen, diesen Ur herauszufordern? Du siehst nicht seine hehre Demutsgabe, dennoch hat sie sich dir offenbart, indem du jetzt noch lebst. Versuche doch, alle Lebenszellen zu zählen, die jene dir gänzlich unbekannte, viergeteilte Schöpfung trug. Zähl hinzu alle Lebenszellen der aus- und einzuatmenden Gedanke, Wort, Tat und Folge Urjahre des dritten Tatzyklus. Vervielfältige es so viele Male, als es Werke gab und geben wird. Stelle alle diese Lebenszellen in, neben, über und untereinander, und du hast Ur, wie er in Wahrheit ist. Kannst du etwa das begreifen? Nein, es schwindelt dir bei der Darstellung und du hast jedes Maß verloren. Nun erkühnst du dich, diesen Ur herauszufordern. Hast du ihn, wenn auch nur zu einem Teil, gesehen, so sahest du sein Opfer. Er ist in sich selbst das Opfer, wenn er aus seiner Machtfülle eine Lebenszelle zu seiner Offenbarung nimmt, damit die Kinder zur seligsten Anschauung gelangen. Hat er nicht die Erhabenheit zurückgestellt und sich in einer euch völlig angepassten Außenlebensform enthüllt? Soll das kein Opfer sein? Siehst du, Schöpfungskind, die Gewalt der Demut nicht? Ur hat den vierfachen Zügel angelegt, dass sich nicht die ganze Machterhabenheit in ein Einzelwerk ergießt. Was meinst du, was mit dir im Augenblick geschehe, ließe er den Zügel locker? Hält er seine Machtvollkommenheit zurück, lässt nur einen Grundlebensstrahl, die Liebe, vor dich hintreten und auch diese noch gedeckt in der euch völlig gleichen Wesensart des Jünglings, dass du mit Urrechten kannst, sage, was ist das anderes als ein heiliger Demutsakt? In Klammer, nicht Demütigung. So wenig sich Urs all Existenz durch eine Sichtbarkeit beweisen lässt, so wenig auch die Demutsgabe. Was willst du bezweifeln, da du Ur gesehen hast? Aber beides lässt sich mit Ernst nur glauben. Das Werk, das dich als ersten Keimgedanken sah, stützte er auf diesen nur Glauben. Durch ihn erlangt wirklich jedes Kind die vollendete Vollkommenheit. Wird das erreicht, so kann hernach ein neuer Zyklus auf ein neues Glaubensgrundwerk aufgerichtet werden. Einst wirst du schauen und erkennen, wie furchtbar dieses Schauen ist, das niemals vorgesehen war. Der reine Glaube soll die schönste Tat der Kinder sein. Dass Ur sich jeweils in einer den Einzelheiten angepassten Form enthüllt, ist segensreich dem Tatjahr vorbehalten. Und nicht ward der fünfte und der sechste Tag von der dritten Urwesenheit, in Klammer Offenbarung 4,7, gleich das dritte Tier wie ein Mensch, die dritte Wesenheit Gott, in Klammer Jesus, am sechsten Tag in Geduld und Liebe. Allein beherrscht, sondern auch das dritte Jahr der Tat und der dritte Tatzyklus. So hat Ur im Zyklusstrom die dritte Zeit als Tat ersehen, in der das Kindwerk reifen kann, um dann im vierten Werden in der Folge mit dem König königlich zu leben. Darum ist am hocherwählten sechsten Tag die liebe Dirigentin und große Repräsentantin der Tatschaffung, mit ihr die Geduld. Dem Liebeübergewicht hast du es zu verdanken, dass Ur deine Herausforderung nicht unbedingt angesehen hat. Würde eine bestimmende Eigenschaft präsidieren, ach, deine Angelegenheit würde keine Tages-, sondern eine Urjahrsache sein. Wer weiß, warum das freie Willegesetz und die Schöpfungsfreiheitsprobe auf diesen Tag verlagert ward? Nur die Fürsten ahnen es. Du hast die Doppelkraft erkannt, aber nicht ihre tiefe Wesenheit. Die Liebe ist Doppelkraft. Sie dominiert und präsidiert. Darin zeigt sich umso mehr, dass Ur trotz seinem Grundopfer seine Personalität behielt, um sie in einem Göttlichkeitsgeheimnis umso fester für das Kindervolk zu gestalten. Für sich braucht er das nicht zu tun. Er war, ist und bleibt die Ureinheit. Wenn er das, bevor es zur inneren oder äußeren Gestalt gelangte, auf die Doppelwirkung der mittleren, in Klammer der Mittler, tragenden Eigenschaft setzte, so muss sein Uropfer ein ganz unfassbares gewesen sein, durch das er seine bestimmende Position in den Hintergrund stellte, was nicht bedeutet, dass sie ausgeschaltet ist. Gibt dir das noch nicht zu denken, Sadhana? So sei deine Gasse frei. Nur siehe zu, einst durch den Glauben und nicht durch eine Schau zur Erkenntnis zu gelangen, dass Ur sein Opfer brachte und ein Sühne- oder Schöpfungsopfer einzig deinetwegen nötig ward. Willst du aber die sichtbar errungene Substanz des Demutsopfers schauen, dann sieh mich an. Und du hast den Beweis. Plötzlich löst sich aus des Jünglings Brust ein Strahl, von dem Sadhana samt ihrer Schar über den vierten Sonnenring zurückgeworfen wird. Ihre Geschaffenen weichen von ihr ab und blicken hinüber, wo sich in für sie unmessbarer Ferne das glänzende Lichtspiel zeigt, dessen Macht sie nun erkennen müssen. Aber Sadhana hebt frech die Stirn und sagt, sie selber habe ihre Schar so weit zurückgenommen, um einen gehörigen Abstand von ihrem Urfeind zu erzielen. Sie hätte nur da rasch gehandelt, nicht erst darauf aufmerksam gemacht. Nun aber wollten sie sich auf der Atarois sammeln und neu stärken, denn ein schwerer Kampf wäre unausbleiblich. Bis zur neunten Stunde schafft Sadhana ein großes Reich, streift das Negativ äußerlich ab. Das Innere kann sie nicht zerstören und nennt sich Luzifer. Ihr Wesen wird damit einschneidend verändert und bald glaubt sie von sich selbst nichts anderes als Luzifer zu sein, ein Herrscher in Kraft. Von nun an gibt es keine liebliche Sadhana mehr, kein erstes Kind der Urschöpfung. Vergangen ist's durch Hochmut, Trotz, Schuld und Frevel. An der so hoch erkorenen Stelle steht der dunkle Fürst des Schattens, Luzifer. Die neunte Stunde ist prall gefüllt mit schwersten Kämpfen gegen die sich stark verdichtende Finsternis. Alle Lichtkinder ringen um das verlorene Kind. Ur bleibt unsichtbar. Verhüllt ist sein heiliges Wesen, verhüllt der erhabene Stuhl im Allerheiligsten. Am Herd versehen die Fürsten ihren Schöpfungsdienst. wachen die vier Wächter, beten die Ältesten an und erhalten die Befehlsträger die Gesetze, die sie unwandelbar und wandelbar, Raum und Zeit, dem Licht und auch der Finsternis bringen. Doch wo immer nötig, sehen die Getreuen Gott in der Gestalt. In Klammer 2. Mose 33, 11, 4. Mose 12, 8, 5. Mose 34, 10. Luzifer ist innerhalb der ihm gestellten Grenze frei. Stößt er aber mit dem Licht zusammen, muß er zähneknirschend weichen. Das stachelt seine Wut, sein Machtgelüste bis zum Untragbaren an. Die Scharen ihm verfallen, stöhnen unter seiner harten Hand. Trotzdem der Dunkle stets die Lichtmacht fühlt, wähnt er sich als positives Wesen stark genug, gegen das Licht positiv zu kämpfen. Seine Wesen gehorchen ihm, er zwingt sie unter seinen Willen. Nichts weniger setzt er sich zum Ziel, als den heiligen Stuhl einzunehmen, denn dort ist die schöpferische Gottgewalt zentralisiert. Zwar rechnet er mit Kämpfen, aber nicht mit härtesten. Seine Schar ist groß und unbeugsam sein Wille. Für das, was bisher im Reich geschah, ist ihm jede Schau verschlossen. Das Licht überblickt die Finsternis bis in deren grauenvolle Schluchten. Also wissen die Getreuen, sich zu wappnen. Urs letztes Wort ist ein unauslöschliches Vermächtnis. Im Glauben beten sie ihn an, spüren stark das Liebe walten und verneigen sich in unbedingter Ehrfurcht vor der Macht. Sogar die Nachgeborenen, die ihn noch nicht gesehen haben, lieben und verehren ihn. Denn die Stuhlersten lehren sie, ihn als Vater zu erkennen. Überall herrscht hohe Seligkeit, überall dient man der Liebe. Dadurch ist Urs Kraft mit allen. Gesammelt stehen sie bereit, als der Zug der Dämonen sich der äußeren Lichtmauer nähert, bis wohin er durch die reinen Sphären dringen darf. Hart prallen beide Heere aufeinander. Der Kampf währt nach einer für Menschen unberechenbaren Zeit. Die Mauer der Lebendigen erweist sich ebenso als uneinnehmbar wie die fundierte Schöpfungsmauer. Die Dunklen bäumen sich, stürzen in Veränderung von Abgrund zu Abgrund, tauchen wieder auf, um sich neu zu sammeln. Nur Luzifer ist keiner Veränderung unterworfen, weil er das Unheil selber ist. Lichtlose Welten werden zerstieben, stoßen neue Eruptionskörper aus. Unverkennbar stehen sich zwei Gewalten gegenüber, Ur und Luzifer. Ur, unsichtbar als Person, sichtbar in Macht und Herrlichkeit. Luzifer, sichtbar in der Gestalt, ungestaltbar in der Kraft. Urs Macht und Luzifers Kraft konzentrieren sich. Im einzelnen Kampfverlauf hat trotz aller Siege der Getreuen Luzifer sich nicht ergeben. Ist vom Zentralplatz auch nicht abgewichen. Die Fürsten haben im Heiligtum mit Ur gerungen, einen Ausgleich angebahnt, auf den das Weitere getrost zu stützen ist. Michael ward auserwählt, Ur als sichtbare Lichtmacht zu vertreten. Kein anderer als der Schwertfürst kann es sein, weil die erste Eigenschaft in Ur der Wille ist. Nicht umsonst hat er einst Sadhana in sein Haus geführt und Raphael geholfen, das große Liebemahl zu richten. Zwei Dinge, wie auch die Liebe jetzt die doppelte Funktion besitzt. O Ur, wer will die heiligen Zusammenhänge merken? Wer sie aber ahnt, muss sich in tiefer Demut still vor dir verneigen, völlig hingegeben im Anblick deiner unbegrenzten Herrlichkeit. Die Schöpfung wird von Wille wider Wille erschüttert. Dieser im Gelüste einer Herrschaft sich selber fesselnd, jener in seiner Ursouveränität. Die Wille-Teile tragen den Streit innerlich aus, die Geisterheere äußerlich. Luzifer strengt sich ungeheuer an, jenes Lichttor, in Klammer Hephata, zu erreichen, von dem Ur sagte, dass nur er allein hindurchtrage, was er sich vorbehalten habe. Und außer anfänglich den ersten sah des Tores Schwelle niemals eines Kindes Fuß. Luzifer stürmt darauf zu mit wilder Energie. Dorthin durch und er hat gewonnen. Ein gefährlicher Meteor wird im Laufe plötzlich aufgehalten. Aus der Bahn geschleudert, liegt Luzifer an seines Weges Rand. Ein von starker Hand geführtes Schwert, beseelt von unbeugsamem Willen, wirft den Dämon in die Erstarrung. Erst nach langer Zeit rafft er sich wieder auf, säumt aber nicht zum zweiten Male vorzudrängen. Nun bedacht, dem Schwerte auszuweichen. Doch vergeblich. Er strebt ja selbst zur Willensäußerung. Gäbe er dieselbe hin, so würde Gott die Waffe decken und ein anderes Zeichen dafür setzen. Das Schwert ist harte Wirklichkeit. Da will auch Luzifer die Kraft als Waffe tragen, und siehe da, ein Speer entsteht. Ward nicht der heilige Kreuzträger mit einem Speer zerstochen? Man kann ihn, sich selber deckend, tückisch werfen, dass er tödlich trifft. Welch ein Spiegel im Leben der Materie! Ja, die heilige Führung ist hiermit so dargeboten worden, dass alle Getreuen sich auf einmal wie ein Lichtkeil hinter Michael zusammenstellen, befähigt, die Finsternis zu durchschneiden, und wäre diese härter als Granit. Schwer wiegt der Speer in Luzifers Hand, schwerer noch das heilige Schwert in des Gotteskämpfers Rechten. Ein Zeichen himmlischer Ritterlichkeit und Offenheit. Das Schwert verlangt den Einsatz Fuß bei Fuß. Der Speer verkörpert Hinterhältigkeit. Ein Symbol des Schöpfungskampfes. Michael dringt innerlich lichthaft und äußerlich persönlich Schritt um Schritt voran. Er bedrängt mit der von Ur erhaltenen Waffe den Listigen immer mehr. So oft Luzifer den Speer auch schleudert, mit der Schildhand fängt der Recke jene Tücke auf und wirft sie mit dem stumpfen Ende so oft seinem Feinde zu, bis dessen Kraft erlahmt. Und nun rollt Michael wie ein Blitz die dunkle Flanke auf. Zu seiner Linken kämpft Uraniel, hinter ihnen Zuriel und Muriel, ihre Scharen in der Schöpfungsfront. Luzifer hat sich nochmals rasch gesammelt, mit ihm die Dämonen, die sich dichter um ihn scharen. Der Endkampf ist gewaltig. Bis der herrliche Recke den finsteren Fürsten niederstreckt. Da ertönt ein mächtiges: Es ist vollbracht. Wenn in der letzten Phase dieses Ringens der Opferträger des Dämons Kraft zerschlägt, dann erfolgt der gleiche Ruf auch in einer neunten Stunde. In Klammer Markus 15, 34, Lukas 23, 44, Johannes 19, 30. Er leitet alle Treuen hinter die Innenmauer. Als letzter lebendiger Schild geht Michael aufrecht, umjubelt von den Kindern. Doch auch der Jubel geht hinter eine Mauer, die Mitleid heißt. Sobald das Siegestor zugeschlossen ist, braust vom Heiligtum ein Sturm daher. Sein lohender Strahl heißt: Hephatta auf. Hebt aus der vierten Fackel einen Brand, und die Richterhand trägt ihn durch Urs Tor, das Luzifer erstürmen wollte. Dröhnend wird es aufgestoßen, dröhnend fallen seine beiden Flügel wieder zu. Und nun wälzt sich dieser Feuerbrand durch Raum und Zeit, verheerend. Doch das Werk seiner Hände schonend. Der Brand treibt die Dämonen vor sich her in wilder, zügelloser Flucht. Ruhelos, schreiend, stürzen sie durchs All. Und als das Feuer ins Reich der Atareus kommt, zerstiebt diese in Äonenteile. Die neunte Stunde endet, doch des Feuers Ende ist nicht abzusehen. Das Schlimmste des Gerichts bleibt aus Gnade zugedeckt. Erst allmählich erkennen die Stuhlersten das Geheimnis. Die Reste der Atareus, feuerglühend, durchrasen nochmals ihren Raum. Dann sind sie erstarrt. Und dort, wo das Zorngericht sich zentralisiert, herrschen statt Sehnsucht Friede, Freude, Seligkeit. Nun Unrast, Friedlosigkeit, Leid und bitterer Tod. Die nächsten 7 Tagesstunden offenbaren, was siegend diesem Tode abzuringen ist, und es wird sich zeigen, ob er, der Zerstörer eines Werkes oder jenes freie Wille Teiles ist, den der Hochmut über urgöttliche Bedingungen hinaus erheben wollte. Die Fürsten übertragen Raphael das erste Amt, bis die Brandtat sich erfüllt und sie urwieder sehen können. Raphael nimmt an, aber Michael soll als Hauptsieger der Beistand sein. Muriel hat nach innerem Gebot während der Feuerzeit allein am heiligen Herd hantiert. Alle Kinder, ihre Freiheitsprobe gut bestanden, bleiben in den 3 ersten Sonnenringen. Die 4 anderen werden zu Vorsehern ausgerichtet. Die Kinder nehmen an Erkenntnissen, die Lichtsonnen an Strahlkraft zu, denn Ur segnet das Tagewerk der Ersten. Die 10. Stunde ist noch nicht abgelaufen, da bilden Legionen herrlicher Gestalten eine breite Bahn, in Klammer Psalm 68, 5, Jesaja 40, 3 und 57, 14. Durch die eine Feuersäule, in Klammer 4. Mose 14, 14, in der roten Gottesfarbe wandelt. Ihr Glanz ist weiß wie das Gewand des Vaters, wie der Teppich am erhabenen Stuhl. Der Säule schließen sich die Kinder an, das Heiligtum füllend, dessen vier Türen weit geöffnet sind. Bis zum Tor Hephatta steht Schar bei Schar, aber ihre Herzen sind im Allerheiligsten vereint. Eine unsichtbare Hand senkt die Feuersäule in die vierte Fackel, nimmt den Lebenszweig der einst lieblichen Sadhana, der verdorrt auf dem Werkbuch liegt, und wirft ihn in den Fackelgrund. Dunkel glühend schießt eine Funkengarbe hoch. Das macht der Heilige, sehr bittere Zorn. Dann wird die weiße Wolke, in Klammer 4. Mose 14, 14, hinter dem Herde sichtbar. Alle harren in Ehrfurcht und in Liebe, denn Gott wird zu ihnen sprechen. Lange sahen sie ihn nicht. Nur seine gütige Stimme hörten sie in der Zeit des Kampfes. Das aber spricht Gott aus seiner Wolke. Meine Licht- und Lebenskinder, ernst war die letzte Zeit, ernst wird sie bleiben, bis aus dem Feuer einst der Brand gerissen werden kann. Ihr Fürsten, erinnert euch des Wortes, das ich redete, als am vierten Schöpfungstage die Fackeln um den Stuhl erstanden, dass jene aus dem Ernst als verzehrender Brand genügen würde, falls der Schutz meiner Heiligkeit auch sichtbarer Wahrnehmung bedarf. Das spürt ihr alle, meine Kinder, und eure Trauer ist sehr groß. Ich, der ewig heilige Ur, der ewig einzige und wahrhaftige, unsichtbar in meiner Unendlichkeit, unangreifbar in meiner Allmacht, trug den Brand in den geschändeten Liebetag hinaus. Da musste jener vor ihm fliehen, der ihn entfesselte, der ihn in meine heilige Zorngerechtigkeit geworfen hatte und höher sein wollte, denn ich. Während er in der fernen Tiefe des befleckten Schöpfungsteils wütete, war es richtig, Fürst Muriel Pargua das Amt am heiligen Herd zu überlassen. Denn der Ernst konnte in der für euch schreckensvollen Stunde Wächter meines Heiligtumes sein. Und ich sprach vom segensvollen und vom fluchbeladenen Brand. Nun müssen alle Treuen diesen zweigeteilten Brand über sich ergehen lassen, weil aus der nunmehr gesetzten Grenze allein das Gesamtziel zu erreichen ist. Ich nannte euch meine Kinder. Das bleibt ihr auch durch die bewahrte Treue. Doch der fluchbeladene Brand, der Unrast, Friedlosigkeit, Leid und Tod hervorgerufen hat, setzt dem Tage eine breite Kluft. In Klammer Lukas 16, 26. Kein Geschöpf durchstößt die Feuerwand meines hocherhabenen Ernstes, denn das käme einer vom Geschöpf erzwungenen Überbrückung gleich. Die Kluft zwischen Leben und Lebensziel ist erstanden. Dem Gefallenen ist's unmöglich, sie zu umgehen, zu durchstoßen. Das bildet sich nach dem Gesetz des freien Willens. Und es fragt sich, ob ihr Kinder auf das bereits erworbene Lebensziel verzichten wollt, um aus dem nur Leben das Ziel noch einmal zu erkämpfen. Ihr habt durch Anerkennung beider Fundamente eure Kindschaft voll errungen. Sie ist nicht aufzuheben. Die in hartem Kampf bestandene Freiheitsprobe bindet euch ewiglich an mich. Sollte ich die in Treue erprobte Liebe nicht mehr gelten lassen, bloß weil ein Kind seinen Willen über die mir vorbehaltenen Bedingungen erhob? Nein. Und für stets ein Nein. Kinder waret ihr aus mir. Die Kindschaft habt ihr euch erworben. Und Urkinder bleibt ihr mir.